warten auf den Dieb.
»Mama, Papa, wir fahren im Kreis«, rief Leon. Er zwinkerte seiner Zwillingsschwester zu, die neben ihm auf dem Rücksitz saß.
»Immer das Gleiche. Bei jeder Reise verirrten sich ihre Eltern. Die sollten sich mal ein Navigationsgerät kaufen. Nein, besser, die sollten auf ihn hören. Er wusste, wo sie lang mussten. Schließlich waren sie vor einem Jahr schon mal hier in der Stadt gewesen.«
Sein Vater zerrte an dem Faltplan auf seinem Schoß, verflext.
»Wie ging der nochmal auf?«
Neben ihm murmelte seine Frau. »Ich glaube, links, ja, links müssen wir abbiegen. Michael, guck doch nochmal nach. So ein Krankenhaus ist doch nicht zu übersehen.«
»Rechts rum, Mama«, drängte Leon von hinten.
»Keine Sorge«, antwortete seine Mutter. »Wir haben alles im Griff.«
Leon verdrehte die Augen hinter seinen dicken Brillengläsern. »Klar, das sagten sie immer.« Er schaute aus dem Fenster. Häuser eines wie das andere, 5 Stockwerke hoch, roter Backstein. Doch hinten an der nächsten Straßenecke ragte etwas Weißes auf.
»R1«, zischte er seiner Schwester Tepp zu.
Die verstand sofort. Sie war schnell und hatte bessere Augen als er. Eigentlich hieß sie Tabea, aber Tepp passte besser zu ihr.
»Schön kurz«, sagte sie immer, »genauso kurz wie ich.«
Würden sich Namen nach der Körpergröße richten, dann müsste er eigentlich Leonardo Longardo Vicendibus heißen, dachte sich Leon. Er war der Größte in seiner Klasse. Selbst die Jungs aus der Klasse über ihnen überragte er noch. Alles an ihm war lang, die Hände, die Zehen, die Arme.
»Schillerstraße«, rief Tepp.
So hieß die erste Straße rechts, R1.
Leon nickte.
»Dann ist an der Ecke so ein hohes weißes Haus.«
»Stimmt«, murmelte Tepp bewundernd.
Leon vergaß nie etwas.
»Ah, da hätten wir reingemusst«, seufzte Leon.
Ihre Mutter bog links ab. Eine halbe Stunde später staunte ihr Vater.
»Lisa, waren wir hier nicht schon mal?«
»Wir sind im Kreis gefahren«, stöhnte die.
»Sag ich doch«, grinste Leon.
»Hört ihr jetzt mal auf mich?«
Die beiden nickten resigniert.
Und Leon fing an. Geradeaus bis zu dem schmalen Ding mit dem roten Fleck da.
Tepp ergänzte. Die Fahnenstange mit der roten Fahne.
Genau, nickte Leon.
Jetzt rechts und wieder rechts. Dann muss die Schillerstraße kommen. Dort rechts, danach gleich wieder links und bis zum Kreisel.
So dauerte es nicht lange und sie kamen auf dem Parkplatz der großen Klinik an.
Ihr denkt dran und passt auf eure Sachen auf, erinnerte sie ihre Mutter.
Ihr wisst schon, wegen des Taschendiebes. Das Krankenhaus hat uns gewarnt. Seit Wochen schon verschwinden dort die Portemonnaies und Handys.
Leon und Tepp grinsten. Keine Sorge, haben wir nicht vergessen.
Im Gegenteil. Sie hatten alles gut vorbereitet. Sorgfältig setzte Leon dunkelblaue Sonnengläser auf seine Brille. Tepp stieg aus und half ihm aus dem Auto. Dabei hielt sie ihn am Arm fest und murmelte ständig Dinge wie
»Vorsicht, rechts von dir liegt ein Stein!«
»Achtung, gleich kommt eine Stufe!«
»Was soll das denn jetzt?« schimpfte ihr Vater.
»Das ist nicht witzig«, setzte ihre Mutter hinzu. »Du bist nicht blind, Leon.«
»Du warst erst letzte Woche beim Augenarzt. Die Augen sind nicht schlimmer geworden, hat er gesagt.«
»Psst«, zischte Tepp den beiden zu. »Wir tun doch nur so. Wir wollen den Dieb erwischen. Geht doch schon mal vor, wir kommen nach.«
Verärgert gingen die Eltern voraus.
»Hoffentlich verraten die nichts«, murmelte Leon. Er war ganz froh, dass seine Schwester ihn führte. Er musste sich erst an die dunklen Gläser gewöhnen. Sorgfältig schaute er sich um. Da vorne schloss eine lange, schlanke Frau gerade ihr Auto ab und ging auf die Herzklinik zu.
»Ob die auch das Marfan-Syndrom hat, so wie ich?« dachte Leon. Neben der Eingangstür stand ein junger Mann und sog gierig an einer Zigarette. Er starrte Leon an.
»Ein Glotzer«, flüsterte Tepp ärgerlich. Am liebsten hätte ihm Leon die Zunge rausgestreckt, dabei musste er so tun, als ob er den Kerl gar nicht sah. Sie gingen auf die große Glastür zu. Der Mann blickte ihnen mit offenem Mund nach. Er vergaß sogar, an seiner Zigarette zu ziehen. Die Asche fiel auf seinen Ärmel und die weite Hose.
»Jetzt kommt die Tür«, erklärte Tepp.
Die Glastür schob sich automatisch zur Seite.
Sie sahen ihre Eltern, die drinnen vor einem Holztresen standen und der Frau vor ihnen Leons Krankenkassenkarte reichten. Am Ende der Halle ging ein langer Flur ab. Dort war das Wartezimmer. Eben wollten sie hineingehen, da hörte Leon das Klackern von Schuhen direkt hinter sich. Im nächsten Moment spürte er einen Stoß in den Rücken. Er stolperte. Tab fing ihn gerade noch rechtzeitig auf. Eine dicke Frau hatte sich an ihnen vorbeigedrängt. »Können Sie nicht aufpassen? Mein Bruder ist blind«, schimpfte Tab. Die Frau verzog ärgerlich den Mund und ging ohne ein Wort weiter. Dabei drückte sie ihren linken Arm an sich, der steckte in einem Gipsverband. »Die hätte sich wenigstens entschuldigen können«, brummte Tab. »Welche Farbe hatte der Verband?«, fragte Leon leise. »Weiß, schneeweiß«, flüsterte sie zurück. Leon nickte. Für Detektive wie sie war jede Kleinigkeit wichtig. Hinter seiner dunklen Brille konnte er die Leute wunderbar heimlich beobachten. Aber die Sonnengläser hatten auch einen Nachteil. Er sah die Welt in Blau. Im Wartezimmer saßen noch 5 andere Personen. Leon schaute sich jeden Einzelnen genau an. Er ließ sich Zeit. Die dunkle Brille verbarg seine Augen. Niemand schöpfte Verdacht. Da war ein Mann mit einer Tätowierung am Oberarm. Auf seinem Schoß lag eine Sporttasche. Aus der holte er eben ein Buch hervor. »Was ist das für ein Buch?« raunte Leon Tab zu. »Ein Krimi«, antwortete sie. »Meinst du, Verbrecher lesen gerne Krimis?« Am Boden saß ein kleiner Junge und steckte die Schienen einer Holzeisenbahn zusammen. Sein Vater öffnete gerade eine bunte Dose, in der Butterbrote und Apfelspalten lagen. In der Ecke beugte sich eine alte Frau über eine Zeitung. Sie hatte einen Stift in der Hand und stöhnte dann und wann. »Die macht bestimmt ein Sudoku«, überlegte Leon. Genau ihm gegenüber saß die Vordränglerin mit dem Gipsarm. Die Tür zum Wartezimmer öffnete sich und die schlanke Frau vom Parkplatz trat ein. In ihrer linken Hand klimperte leise der Autoschlüssel. Im nächsten Augenblick wehte kalter Zigarettenrauch in den Raum und mit ihm eilte der Glotzer herein. Er stürzte sich auf den freien Platz neben Leon. Als ihre Eltern schließlich kamen, mussten sie sich weit von ihnen entfernt neben den breitschultrigen Kerl mit der Tätowierung setzen. »Ist vielleicht besser so«, murmelte Tab. Leon nickte. So konnten sie in Ruhe gucken, wer sich hier im Wartezimmer verdächtig benahm. Dieser Typ neben ihm war anstrengend. Dauernd fummelte der irgendwo herum. Erst wischte er ständig an seiner Jacke herum und versuchte, die Asche abzubekommen. Dann wühlte er in seiner Hosentasche nach einem Feuerzeug. Er ließ es aufschnappen und drehte am Rad die Flamme höher. Einen Moment lang starrte er die Flamme an, pustete sie aus, sprang auf und ging zur Garderobe. Dort hängte er seine Jacke auf. Er saß keine 2 Minuten, da stand er schon wieder auf und suchte in seiner Jacke nach Tabak. Zurück auf dem Stuhl begann er, sich eine Zigarette zu drehen.
»Was hat denn dein Bruder?«, fragte er Tab.
»Fragen Sie ihn doch selbst«, fauchte Tab zurück.
»Ist das wirklich dein Bruder? Der sieht ja gar nicht ähnlich«, drängte er weiter.
»Geht Sie gar nichts an«, antwortete Tab wütend.
»Nano, werd mal nicht frech«, fuhr sie an. »Ich habe Marfan-Syndrom«, erklärte Leon. »Kennen Sie bestimmt nicht. Und das ist meine Zwillingsschwester. Zweieig, wenn Sie wissen, was das bedeutet.«
So wie der Typ guckte, kapierte der nichts. Leon betrachtete die nikotinbraunen Finger seines Nachbarn. Ganz schön schnell konnte er die bewegen. Schon die 3. Zigarette hatte er sich in kurzer Zeit gedreht. Jetzt sprang er wieder auf, ging zur Garderobe, holte seine Jacke und lief aus dem Wartezimmer hinaus. Leon nickte Tab zu. Verfolgungsjagden waren ihre Sache. Sie war einfach rasend schnell. Bei Wettläufen überholte sie alle aus ihrer Klasse. Doch diesmal war das gar nicht nötig. Tab kam schon nach wenigen Augenblicken zurück. »Der steht nur vor der Tür und raucht«, erklärte sie. Jetzt stemmte sich die dicke Frau mit dem Gips aus ihrem Stuhl und ging zum Tisch. Sie beugte sich schnaufend zu dem kleinen Jungen hinunter und tätschelte ihm den Kopf. Der Kleine duckte sich eilig weg. Mühsam richtete sich die Frau wieder auf. Dann stützte sie sich mit der gesunden Hand auf das Bein der alten Frau. Die erschrak so sehr, dass ihr der Stift aus der Hand fiel und sich die Frau mit dem Gips gleich wieder hinunterbückte, um den Kugelschreiber aufzuheben. Aber der Junge hatte den Stift schon gefunden und fing an, den Fußboden anzumalen.
»Sascha nicht«,
Komm, gib der Frau ihren Kugelschreiber zurück, mischte sich nun sein Vater ein und wühlte in seinem großen Rucksack nach einem Blatt Papier und Buntstiften, um sie seinem Sohn im Tausch anzubieten. Leon runzelte die Stirn. Was für ein Durcheinander! Konnten die nicht alle still sitzen bleiben, damit er sie in Ruhe beobachten konnte? Verflixt war das schwierig. Jetzt kam auch noch der Glotzer zurück. Der setzte sich mit Jacke neben ihn. Bestimmt stand er gleich wieder auf, um sie an die Garderobe zu hängen. Richtig. Schon ging er los. Der fummelte ziemlich oft darum. Wer weiß, ob er dabei nur in seine eigene Tasche griff. »Leon Hansen?« rief plötzlich eine Stimme von der Tür her. So was Blödes. Die Untersuchung begann und er hatte noch nichts herausgefunden. Tepp griff sofort nach seinem Arm und führte ihn auf dem Flur. Die Eltern folgten ihnen seufzend. Vor dem Arztzimmer ließ Tepp ihn los. Sie wollte zurück ins Wartezimmer und aufpassen.
»Der Glotzer, sehr verdächtig, du weißt schon«,
flüsterte Leon seiner Schwester zu.
»Alles klar«, antwortete die. »Ich behalte ihn im Auge.«
Herr Dr. Kormann schaute Leon besorgt an und fragte, »Hallo Leon, was ist denn mit deinen Augen? Erzähl ich ihn drin«, unterbrach ihn Leon eilig, nicht, dass seine Eltern hier auf dem Flur ausplauderten, dass er gar nicht blind war. Kaum war die Tür zu, legte er los.
»Ist doch wegen dem Dieb. So kann ich besser beobachten.«
Herr Dr. Kormann hörte ihm zu. Er lachte ihn nicht aus. Das rechnete Leon ihm hoch an. »Und was willst du machen, wenn du herausfindest, wer der Dieb ist?«
»Na, es ihnen sagen, damit sie die Polizei rufen. Glücklicherweise bin ich nicht allein. Tepp ist ja auch noch da. Die kümmert sich jetzt im Wartezimmer um die Verdächtigen.«
»Verbrecherjagd im Krankenhaus«, murmelte Dr. Kormann und runzelte besorgt die Stirn. »Dieser Taschendieb ist wirklich dreist. Schon zweimal hat er in dieser Woche zugeschlagen und noch immer weiß keiner, wie er aussieht. Es wird Zeit, dass ihn jemand erwischt.«
Leon setzte sich auf die Liege im Behandlungszimmer und fragte, »Soll ich schon mal das T-Shirt ausziehen, damit sie mich abhorchen können? Dann sind wir schneller fertig und ich kann hinaus und meiner Schwester helfen.«
Dr. Kormann nickte. Eine Weile war es ganz still im Zimmer, während der Arzt mit dem Stethoskop Leons Herzschlag lauschte. Als er sich aufrichtete, lächelte er.
»Hört sich gut an. Aber du musst noch zum EKG, das kennst du ja schon. Und nachher schaue ich mir dein Herz nochmal mit dem Ultraschall an.«
»Geht in Ordnung«, nickte Leon. »Ach, und könnten Sie meine Schwester rufen, damit sie mich abholt?«
Während Leon im Untersuchungszimmer saß, versuchte Tepp, jede noch so kleine Bewegung im Raum mitzubekommen. Das war ganz schön viel Arbeit. Dreimal war der Glotzer rauchen gegangen. Durch die Halle konnte sie ihm nicht folgen, das wäre zu auffällig, aber sie hatte einen Notausgang entdeckt. Durch den konnte sie ihn heimlich beobachten. Sie rannte also ständig zwischen Seitentür und Wartezimmer hin und her, um ja nichts zu verpassen. Die Frau mit dem Gips hatte wieder und wieder ihre Runden durch den Raum gedreht und am Tisch nach einer Zeitschrift gesucht. Entscheidungen zu treffen war wohl nicht ihre Sache. Jede Zeitschrift hatte sie aufgehoben, durchgeblättert und wieder zurückgelegt. In regelmäßigen Abständen drückte sie ihren eingegipsten Arm an sich und jammerte leise. Sie musste Schmerzen haben. »Warum tut sie mir nicht leid?«, überlegte Tepp. Aber sie konnte die Frau einfach nicht ausstehen. Ständig fand sie einen Grund, einen anzufassen. Mal stolperte sie und fing sich im letzten Moment mit einem Griff auf die Schulter des jungen Vaters ab. Mal zupfte sie dem Mann mit der Tätowierung ein Haar vom Hemd. Und gerade wischte sie Asche vom Ärmel des Glotzers. Der war mal wieder dabei, hinauszugehen. Ärgerlich schob er ihre Hand zur Seite und stapfte zur Tür. Im Laufen steckte er sich eine frisch gedrehte Zigarette in den Mundwinkel. Eben wollte Tepp hinterher, da stand Leons Arzt in der Tür und bat sie, ihrem Bruder zurück ins Wartezimmer zu helfen. Noch ein kurzer Blick zur Glastür. »Ja?« Da rauchte er, der Glotzer. Dann rannte sie zu Leon. Ein Krankenpfleger schaute sie streng an und meinte, »Ein Krankenhausflur ist keine Rennbahn.« Also drosselte Tepp ihr Tempo. Es fiel ihr schwer, langsam zu gehen. Während sie Leon zurück ins Wartezimmer führte, flüsterte sie ihm all ihre Beobachtungen zu. Murmelte er, »interessant. Und was ist mit dem Tätowierten?«
Warum schleppt er so eine große leere Tasche mit sich rum?
Und der ist wirklich kein einziges Mal aufgestanden?
Hat die ganze Zeit da gesessen und gelesen. In der Tasche liegt nur sein Handy.
Aha.
Und wie war das genau, als die mit dem Gips gestolpert ist?
Hat übrigens ganz schön dünne Beine.
Tep versuchte sich genau zu erinnern. Wie ärgerlich, dass Leon nicht dabei gewesen war. Der hatte einen Findeblick. Ihm entging einfach nichts.
Leon versank in Schweigen und dachte nach.
Im Wartezimmer fuhr nun eine Eisenbahn im Kreis, bis unter den Tisch mit den Zeitschriften. Sascha hockte in der Mitte und baute gerade den zweiten Bahnhof auf.
»Das ist München«, erklärte er Tep und Leon. »Da wohnt meine Oma und hier ist Hamburg. Da bin ich schon mal Schiff gefahren.«
Er schaute zu Leon hinauf und sagte, »Hör mal, das ist meine Eisenbahn.« Die kleinen Holzräder fuhren knatternd über die Schienen.
»Und weißt du, was ich kann? Ich kann pfeifen, wie eine Lokomotive.«
Sascha spitzte die Lippen und blies los. Erst kam nur ein Zischen, aber beim dritten Versuch brachte er einen erstaunlich lauten Pfeifton hervor. Die Alte mit dem Sudoku schaute erstaunt auf.
»Super«, nickte Leon, »klingt echt wie eine Lokomotive.«
»Und was kannst du?«, fragte Sascha.
Leon überlegte, was er zeigen konnte, ohne dass seine Tarnung als Blinder aufflog. Jonglieren ging schon mal nicht, aber Fingerakrobatik, das konnte er wagen. Er bog seinen Daumen bis hinunter zum Handgelenk. Dann schüttelte er seine Hand kurz und schob seinen Daumen über die Handfläche bis zur Handkante, dass er aussah wie ein Spion, der heimlich um die Straßenecke guckte.
Sascha probierte das auch gleich aus, aber keine Chance. Sein Daumen kam nicht weit.
»Mehr«, drängte er.
Leon umschloss mit der rechten Hand sein linkes Handgelenk.
»Das ist der Handschellentrick«, erklärte er.
»Noch mehr«, verlangte Sascha.
Aber da kam schon eine Arzthelferin und bat Leon, mit zum EKG zu kommen. Tep führte ihn zu dem Raum mit dem surrenden Gerät, aus dem lauter bunte Kabel baumelten. Sie wartete vor der Tür auf Leon. So ein EKG dauert nicht lang. Einmal die Kabel mit Saugnäpfen auf die Brust setzen, dann misst das Gerät alle Geräusche des Herzens, die es mit den Kabeln einfangen kann. Und schon legt der Drucker los und spuckt eine lange Papierschlange mit Wellenlinien aus. Jede Welle ein Herzschlag. Bereits nach wenigen Minuten stand Leon grinsend in der Tür. »Es kann weitergehen, Tep.« Auf dem Weg zum Wartezimmer warf Tep einen Blick zum Seiteneingang. Der Glotzer war weg. Sie öffnete die Tür zum Wartezimmer und stockte. Hier war er auch nicht. Verflixt. Er war ihnen entwischt.
»Ich suche ihn«, flüsterte sie Leon hastig zu, führte ihn eilig zum Stuhl und rannte los, durch die Eingangshalle, auf die Glastür zu.
Einmal kurz gestoppt, bis sich die Glasscheiben zur Seite geschoben hatten und weiter über den Parkplatz zur Straße. Sie guckte die Straße auf und ab. Nichts. Rechts oder links? Wo sollte sie es zuerst probieren? Sie musste sich entscheiden, jetzt sofort.
Von welcher Seite das nächste Auto kommt, dorthin renne ich zuerst, nahm sich Tep vor.
Von links rauschte ein Geländewagen heran.
Okay, links also.
Tep hastete den Bürgersteig entlang, dabei spähte sie in jeden Garten, in jeden Hof. Da vorne an der Ecke war ein Kiosk. Im Laufen warf sie einen Blick durch das Schaufenster und hielt abrupt an. Eine schlanke Gestalt mit einer Mütze, deren Kappe bis in den Nacken ragte, stand im Laden und sprach mit dem Verkäufer. Es war der Glotzer. Er legte einen 5-Euro-Schein auf den Tresen, griff nach einem blauen Päckchen und stopfte es in die Hosentasche.
Das war alles.
Aber wenn er nicht der Dieb war, wer war es dann? Tep wartete hinter der Hausecke, bis der Glotzer den Laden verließ.
Er ging gemächlich zurück ins Krankenhaus.
Ungeduldig folgte sie ihm. Musste der so schleichen? Tep kam genau in dem Augenblick im Wartezimmer an, als ein Arzthelfer Leon aufrief. Er musste zum Ultraschall. Eilig drängte sich Tep an dem Glotzer vorbei zu Leon.
»Er hat nur Tabak gekauft«,
flüsterte sie Leon zu, während sie über den Flur gingen. Diesmal wartete Tep nicht vor der Tür.
Dies war Leons letzte Untersuchung. Danach kam nur noch das Gespräch mit dem Arzt und dann fuhren sie schon wieder zurück. Sie hatten kaum noch Zeit, den Dieb zu erwischen. Aber vielleicht war er ja heute gar nicht hier und kam erst morgen.
Und? Habt ihr schon etwas herausgefunden?
Fragte Dr. Cormann, während Leon sich das T-Shirt auszog und sich auf die Liege legte.
Naja, begann Leon zögernd, bisher weiß ich nur, wer ganz sicher kein Dieb ist. Aber es bleiben immer noch mindestens 3 Verdächtige.
Kannst du dich auf die Seite legen? Dann kann ich dein Herz besser im Ultraschall sehen, bat Dr. Cormann.
Achtung, jetzt wird es kalt, aber du kennst das ja. Leon nickte. Fasziniert schaute er auf den Bildschirm. Sein Herz war da zu sehen, wie es sein Blut in die Adern pumpte. Alles in schwarz-weiß. Nur ab und zu leuchtete es in grellen Farben auf, wie bei einer Lasershow. Aber die Farben waren nur ein Computertrick. Mit dem war das Blut besser zu erkennen. Dr. Cormann hatte ihm das alles beim letzten Mal genau erklärt.
»Wissen Sie«, erzählte Leon, »die große Frau ist es nicht, glaube ich jedenfalls. Die ist vorhin genau wie ich zum EKG gegangen. Sonst hat sie immer ruhig dagesessen und in einer Zeitschrift gelesen.«
»Hm«, murmelte Dr. Cormann. Er maß gerade am Bildschirm aus, wie groß Leons Hauptschlagader war. Mit Sicherheit hatte er Leon nicht zugehört.
Schließlich richtete sich der Arzt auf und sagte, »So, das sieht doch gut aus, aber ich gucke mir das am Computer gleich nochmal genauer an. Danach kommst du mit deinen Eltern nochmal zu mir und wir unterhalten uns.«
Leon streifte sich eilig das T-Shirt über und ging auf den Flur. Tepp war noch nicht da. So unauffällig wie möglich schaute er sich um. Er musste dringend auf die Toilette. Die Toiletten waren gleich gegenüber. Aber der Flur war voller Leute. Sollte er es wagen, ein Stück alleine blind zu gehen? Er streckte die Arme aus, schloss die Augen und lief los. 3, 4, 5 Schritte und er fühlte einen kühlen Türgriff unter seinen Fingern. Geschafft. Jetzt schnell hinein. Leon rannte direkt in die dicke Frau mit dem Gips. Die schaute gerade in den Spiegel und rückte ihr Haar zurecht. Die falsche Tür. Er war in der Damentoilette gelandet. Vor Schreck stand Leon einfach nur da und starrte sie an.
»Du bist ja gar nicht blind«, knurrte die Frau mit dem Gips heiser.
»Und Sie sind ja gar nicht«, begann Leon. Weiter kam er nicht. Mit erstaunlicher Kraft stieß ihn die Frau zu Boden. Dann rannte sie hinaus. Leon rappelte sich auf, der Arm tat ihm weh und sein linkes Bein. Morgen war es bestimmt voller blauer Flecke. Aber das war jetzt egal.
»Haltet den Dieb«, schrie er über den Flur. Doch die anderen Patienten und die Arzthelfer schauten ihn nur verwirrt an.
Tepp stürmte ihm entgegen.
»Wer?«, rief sie. »Die mit dem Gips?«
Da rannte Tepp auch schon los. Vor dem Eingang stand ihr Vater und zog gerade sein Handy aus der Tasche. Tepp riss es ihm im Laufen aus der Hand.
»Tut mir leid, Notfall!«
Die dicke Frau rannte vor ihr quer über den Parkplatz in eine Seitenstraße.
»Ganz schön schnell«, staunte Tepp. »Vorhin hat sie noch bei jeder Bewegung gestöhnt.«
Inzwischen klopfte Leon an die Tür zum Arztzimmer. Hoffentlich war Dr. Cormann nicht mitten in einer Untersuchung. Aber Dr. Cormann saß alleine vor seinem Computer.
»Schnell! Rufen Sie die Polizei!«, drängte Leon. »Die Frau mit dem Gips ist der Dieb. Ich kann Ihnen alles erklären, aber zuerst müssen Sie die Polizei rufen, weil die Tepp, die ist doch allein los. Hinterher! Die kann ja so schnell rennen.«
»Und du bist dir sicher?«, fragte Dr. Cormann.
»Absolut.«
Dr. Cormann griff zum Hörer und rief die Polizei an. Dann ging er mit Leon ins Wartezimmer. Dort räusperte er sich und sagte,
»Entschuldigung, ich habe eine Bitte an Sie. Wie Sie ja alle bereits gehört haben, treibt ein Taschendieb hier in der Klinik seit einigen Wochen sein Unwesen. Daher möchte ich Sie bitten, einmal Ihre Taschen zu prüfen, ob noch alle Wertgegenstände darin sind.«
Alle begannen beunruhigt in ihren Taschen zu wühlen.
»Mein Portemonnaie ist weg«, rief die Dame mit dem Sudoku erschrocken.
Auch Saschas Vater vermisste etwas.
»Mein Handy fehlt.«
»Meins auch«, knurrte der mit der Tätowierung ärgerlich.
Der Glotzer lachte schadenfroh. »Bei mir ist alles noch da.«
Doch dann erstarrte er. »Meine Armbanduhr, gerade erst gekauft!«
»Sehen Sie«, meinte Leon,
»und wer fehlt als Einzige? Die Frau mit dem Gips. Und ich wette mit Ihnen, der Gips ist nicht echt. Und nicht nur das.«
»Wo ist Tepp hin?« rief nun Herr Hansen beunruhigt. »Die verfolgt doch den Dieb«, erklärte Leon. Jetzt wurde Herr Hansen blass.
»Rufen Sie sofort die Polizei.« »Schon geschehen«, versicherte ihm Dr. Kormann.
»Meine Tochter«, rief Frau Hansen, »ich will sofort zu Tepp.«
Zur gleichen Zeit lief Tepp noch immer hinter der dicken Frau her. Die bog dauernd in irgendwelche kleinen Straßen ab. Verflixt! Tepp hatte keine Ahnung, wo sie hier war. Sie brauchte Zeit, um die Straßenschilder lesen zu können und um zu telefonieren. So ging das nicht. Solange sie rannte, rannte die mit dem Gips auch. Tepp musste sie austricksen. Also fing Tepp an zu humpeln, wurde langsamer und lehnte sich schließlich laut japsend an eine Hauswand. Der Dicke blickte sich im Laufen zu ihr um und grinste hämisch. Dann eilte sie in die nächste Seitenstraße. Tepp raste hinterher und spähte um die Ecke. Wunderbar, es hatte geklappt. Die Diebin lief nun langsamer. Wieder und wieder schaute sie sich dabei suchend um. Tepp nutzte die Zeit und tippte die Nummer ihrer Mutter ins Handy. »Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar«, verkündete eine Stimme vom Band. »So eine Pleite.« Ihre Mutter hatte das Handy ausgestellt. Tepp linste vorsichtig um die Ecke. Die Dicke hatte mittlerweile die nächste Straßenecke erreicht und bog ab. »Jetzt aber schnell!« Keine Minute später war Tepp an der Ecke, schob ihren Kopf gerade so weit vor, dass sie mit einem Auge in die Straße schauen konnte. »Perfekt«, murmelte sie. Es war die ideale Straße für eine Verfolgung. Geschäfte, Cafés und Menschen über Menschen. Tepp stellte sich auf die Zehenspitzen und entdeckte das merkwürdig glänzende Haar der Diebin, wie es immer wieder zwischen den Köpfen der anderen Fußgänger vor ihr aufblitzte.
»Was für ein Glück, dass ich so klein bin«, dachte Tepp. »Ich brauche nur direkt hinter einem Erwachsenen zu laufen und die Diebin kann mich nicht sehen. Da kann sie sich noch so oft umschauen.« Tepp flitzte los. Vor einem Café blieb die Diebin stehen, blickte hastig nach links und rechts und trat ein. »Was nun?« »Wenn Leon doch bloß hier wäre, zu zweit wäre das jetzt viel leichter«, dachte Tepp. Doch Leon stand weit weg im Krankenhausflur und hatte keine Ahnung, wo Tepp war. Seine Eltern, Dr. Kormann und 3 Polizeibeamte umringten ihn. »Dünne Arme, dicker Bauch und der Gips schneeweiß, eigentlich glasklar. Zu dumm, dass ich nicht früher drauf gekommen bin«, sagte Leon gerade. Aus dem Wartezimmer drangen aufgeregte Stimmen. Ein junger Polizist versuchte, die Bestohlenen zu beruhigen und gleichzeitig aufzuschreiben, was sie zu berichten hatten. Auf dem Parkplatz des Krankenhauses standen mittlerweile 3 Streifenwagen. Leon machte sich Sorgen um Tepp. Wo sie jetzt wohl war? »Hat denn niemand gesehen, wo sie hingelaufen ist?«, fragte er. »Ich habe sie ja gleich aus den Augen verloren, als sie mit meinem Handy über den Parkplatz fortgelaufen ist. Hätte ich gewusst, dass sie eine Diebin verfolgt«, begann Leons Vater. »Dein Handy«, unterbrach ihn Leon aufgeregt. »Michael, warum sagst du das erst jetzt?«, rief seine Mutter und zog ihr eigenes Handy hervor und schaltete es ein. »Ich rufe sofort Tepp an.« Aber in diesem Moment klingelte das Handy auch schon. »Tepp, wo bist du? Geht es dir auch gut?«, rief Frau Hansen. »Was? Wo? Goethestraße? Café Winter? Du rührst dich nicht vom Fleck, klar?« Leon, seine Eltern und die Polizisten stürzten zu den Wagen. Mit Blaulicht rasten sie los. Tepp stand vor dem Café Winter und versuchte, durch die Fensterscheiben etwas zu erkennen. Es machte sie ganz zappelig, hier draußen zu warten. Die Diebin war nirgendwo zu entdecken. Vielleicht war sie ja schon durch den Hinterausgang auf und davon. Aber woher sollte sie denn wissen, dass Tepp sie noch immer verfolgte? Tepp hielt es nicht mehr aus und ging hinein.
keine Spur von der Frau mit dem Gips. Möglicherweise war sie ja auf der Damentoilette. Tab öffnete zögernd die Tür. Der Vorraum war leer. Es gab 4 Kabinen. Nur eine war besetzt. Tab drehte den Wasserhahn auf, als sei sie nur ein Gast, der gekommen ist, um sich die Hände zu waschen. Ein seltsames Geräusch kam aus der verschlossenen Kabine. Ein Hämmern. Und dann fiel etwas zu Boden. Tab bückte sich und lugte unter die Toilettentür. Da lagen 2 große Stücke Gipsverband und Handys und ein Portemonnaie und eine Hand griff danach. Aha, dachte Tab. Und, oh nein, gleich kommt sie raus. Blitzschnell richtete sich Tab auf und lief zurück in den Kaffeeraum. Dort standen Leon, ihre Eltern und mindestens 3 Polizisten und schauten sich suchend um. Tab winkte ihnen und deutete auf die Tür hinter sich. Die Polizisten stürmten in die Damentoilette und kamen schon einen Augenblick später mit einer seltsam verwandelten Diebin zurück. »Wusste ich's doch«, rief Leon triumphierend. »Es ist ein Mann, mit Perücke, viel Schaumstoff und einem falschen Gips.« In der Handtasche fanden sich die Handys, das Portemonnaie und auch die Armbanduhr des Glotzers. Zufrieden schaute Tab zu, wie der Taschendieb abgeführt wurde. Den Blick ihrer Mutter wich sie lieber aus. Die Polizei fuhr sie alle wieder zurück ins Krankenhaus. Dort wartete Dr. Kormann auf sie. Im Arztzimmer schüttelte er Tab und Leon die Hand. »Danke, im Namen des ganzen Krankenhauses.« »Auch wenn es mir lieber gewesen wäre, ihr hättet euch bei eurer Verbrecherjagd nicht so in Gefahr gebracht.« Frau Hansen nickte zustimmend. Sie war so erleichtert, Tab wieder heile neben sich zu haben, dass für Ärger gar kein Platz mehr in ihr war. »Aber wie habt ihr das überhaupt herausgefunden?« fragte Dr. Kormann. »Ganz einfach«, grinste Leon. »Also, die hatte einen viel zu dünnen Hals für den dicken Körper. Und ein Gips in einer Herzklinik ist schon seltsam. Und dann der Gips selber, picobello sauber und ganz hubbelig, wie selbst gemacht. Na, und als ich dann gesehen habe, wie sie ihr Haar hin und her geschoben hat, na, da war alles klar. Aber ohne Tab wäre uns dieser verkleidete Dieb glatt entwischt.« »Ende gut, alles gut, heißt es doch«, lachte Dr. Kormann. »Da passt es doch, dass ich Ihnen allen sagen kann, dass es auch Leons Herz gut geht. Alle Herzklappen öffnen und schließen sich ganz einwandfrei, so wie es sein soll. Die Hauptschlagader ist ein wenig zu weit, aber da hat sich seit der letzten Untersuchung nichts verschlechtert. Also, weiter so, Leon.« Dies war eine Geschichte von Diane Henschel.